Heute geht's um eine Zeit im Jahr, die für viele ein bisschen glitzert und gleichzeitig so gar nichts mit Glamour zu tun hat. Weihnachten in der Gastronomie ist kein dekoriertes Fest, sondern für viele ein Ausnahmezustand mit Wärmelampen, engem Takt und Geschichten, die man nie vergisst. Herzlich willkommen zu Folge 5 bei Kirsch Royal. Und ich nehme euch heute mit in Weihnachten oder wie Feiertage in der Gastro wirklich laufen. In den letzten Folgen habe ich euch erzählt, wie bestimmte Begegnungen mich immer wieder zu meinen Wurzeln führen. Und Weihnachten ist eine der Zeit, die auf jeden Fall für mich dazugehört, zu diesen Momenten. Nicht, weil sie die schönste Zeit des Jahres ist oder nicht automatisch die schönste Zeit des Jahres ist. Für viele in der Gastronomie ist es genau das Gegenteil. Es ist voll, es ist eng getaktet und die Erwartungen sind wahnsinnig hoch. Aber genau deshalb zeigt Weihnachten so deutlich, wie Gastronomie im Kern wirklich ist. Und deswegen habe ich diese Folge heute für euch aufgenommen. Gastronomie ist in dieser Zeit kein Job. Es ist für viele, die uns besuchen, ein Zuhause auf Zeit. Ein Ort, an dem Menschen sich fallen lassen wollen für ein paar Augenblicke, in dem Familien zusammenkommen und in dem wir als Gastgeber ein Stück ihrer Geschichte mittragen. Wenn ich an Weihnachten denke, lande ich sofort wieder im Klischee. Ich habe euch in der letzten Folge ja bereits von meinem Eckhard Reimann-Moment erzählt. Und dort beginnt Weihnachten jedes Jahr am 24. Dezember. Das ist ein ganz eigener Tag. Das war immer so, dass da kein normaler Restaurantbetrieb war, sondern das Restaurant war geschlossen und es gab diesen sehr berühmten Gänseverkauf. Tisch 1, unser wichtigster Tisch im Restaurant, wurde zur Schaltstelle. Es gab ein eingespieltes Team, ein ganz eigenes Team, das hingeschaut hat und zuschauen musste, wie Tonnen von Gänse rausgingen. Jeder Griff war da wie so ein Ritual. Jeder Handgriff musste sitzen. Also Gänse portionieren und verpacken, Klöße verpacken, Soße, Rotkohl, Maronen prüfen. Wichtig ist, dass man nichts vergisst und vor allen Dingen, dass auch nichts verrutschen darf. Und dann kamen viele Gäste, viele Stammgäste, aber auch Gäste, die wir das ganze Jahr über nicht gesehen haben. Also Menschen, die gar nicht mehr in Hannover leben. Aber die Weihnachtsgans, die haben sie immer bei uns abgeholt. Und das seit vielen Jahren und manche sogar seit Jahrzehnten. Und das war für mich, oder jetzt auch rückblickend in Vorbereitung auf diese Folge, ist das für mich immer der Moment, in dem ich merke, dass wir Teil einer Familiengeschichte sind an Weihnachten, die nicht zu uns gehört, aber ohne uns auch nicht stattfinden würde. So war es zumindest im Klischee mit der Weihnachtsgans. Das hast du gesehen in den Gesichtern, was es bedeutet, wenn sie die Gans abgeholt haben. Das war so ein bisschen, wir kommen nach Hause. Aber nicht in ihr eigenes Haus, sondern in unser Restaurant. Und während wir drinnen in diesem Rhythmus, also sehr angespannt und sehr getaktet gearbeitet haben und die vielen, vielen Gänse verpackt haben, stand draußen Bodo für alle Hannoveraner, die ihn kennen, der berühmte Bodo vom Casablanca. Das war die Kneipe auf der gegenüberliegenden Seite. Bodo war grundsätzlich barfuß und das auch am 24. Dezember. In der wirklich teilweise klirrenden Kälte. Es gab Bier und Champagner. Bodo war dafür zuständig oder hatte praktisch seinen Casablanca geöffnet, um die Wartenden zu versorgen, die teilweise Schlange standen vor dem Klischee, bevor sie ihre Gans in den Händen halten konnten. Er hat meistens Männer in Stimmung gebracht und auch die ein oder andere Ehekrise damit ausgelöst. Aber gleichzeitig war er Gastgeber und hat auch dafür gesorgt, dass alle so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Und ich sag ganz ehrlich, ohne Bodo wäre der 24. nicht komplett gewesen. Am nächsten Tag ging es nahtlos weiter. Weihnachtsservice im Restaurant. Parallel gab es immer noch Gänseverkauf an Tisch 1. Also der stärkste Tag war immer der 24. Es ging am 25. und sogar am 26. weiter damit. Also wir hatten praktisch zwei Teams im Einsatz. Die Stimmung am 25. und am 26. war eine ganz andere. Da kamen Familien, die manchmal nur einmal im Jahr nach Hannover kamen und die man seit vielen Jahren kennt. Unsere Stammgäste waren auch wieder dort, waren aber auch Menschen da, die nur Weihnachten bei uns waren und die ja vielleicht auch ein bisschen gehofft haben, dass sie bei uns weniger Stress haben als zu Hause, weil sie hofften, dass es bei uns friedlicher wird. Und da wird dir bewusst, dass du das wichtigste Fest des Jahres ausrichtest und das ist Weihnachten in der Gastro nämlich genauso. Es ist schön und es ist ein wahnsinniger Druck. Für mich war es immer eine riesige Verantwortung und ganz oft auch ein bisschen verrückt, weil man spürt, dass das so intensiv ist, weil wir mitten im Geschehen sind und weil wir gleichzeitig auf vieles verzichten, was für andere an Weihnachten selbstverständlich ist. Und ich habe irgendwann erst richtig verstanden, was Weihnachten in der Gastro bedeutet, als ich mein erstes Weihnachten frei hatte und plötzlich gemerkt habe, wie sich dieses Fest anfühlt, wenn man nicht im Restaurant steht, wenn man nicht den Strukturen eines doppelten Services unterlegen ist. Und auch die Seite möchte ich euch heute erzählen. Ich möchte euch mitnehmen in diese zwei Welten, die sich an Weihnachten unter einem Dach treffen. Ich möchte erzählen, wie sich Weihnachten wirklich anfühlt für Gastgeberinnen, für Teams und für Gäste. Ich gebe einen Ausblick auf das, was leicht ist, was aber auch uns das Leben in der Gastro schwer gemacht hat, was aber auch wunderschön war und warum Weihnachten zu arbeiten manchmal mehr Sinn macht, als man so von außen ahnt. Und ich habe es schon gerade gesagt, vielleicht musste ich erst frei haben, um zu verstehen, wie sich Weihnachten für Menschen anfühlt, die nicht mitten im Restaurant stehen. Denn mein erstes Weihnachten war alles nur nicht das, was man mir vorher versprochen hatte. Ich weiß noch, wie man immer gesagt hat, ach, wie schön, endlich kannst du mal ausspannen, Maja. Wie schön, dass du Weihnachten frei hast nach so vielen Jahren, die du immer gearbeitet hast. Genau, ausspannen, entspannen. Das war die Erwartungshaltung, die da war. In Wirklichkeit sah das alles ein bisschen anders aus. Es fühlte sich an wie so ein 3-Tage-Weihnachtsmarathon. Wir sind praktisch nach Hause gefahren. Mein Mann kommt aus dem Havelland, ich komme aus der Lausitz. Das heißt, 3 Familien, viel Essen, hohe Erwartungen und sehr, sehr viele Autobahnkilometer. Und gefühlt, das weiß ich noch ganz genau, lief bei jeder Etappe, wenn wir wieder ins Auto gestiegen sind, derselbe Song. Driving Home for Christmas. Irgendwie wurde das zu unserem persönlichen Soundtrack. Und das war gar nicht romantisch. Es war eher so ein Navi, das uns irgendwie ständig begleitet hat. Sie haben noch 2 Besuche vor sich, bitte wenden. Wir sind also losgefahren, haben gegessen, sind wieder gefahren, haben wieder gegessen. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich führe hier gerade einen 3-Tage-Weihnachts-Road-Movie ohne Pausetaste. Und während ich da so auf der Autobahn saß, dachte ich plötzlich, im Restaurant wäre ich jetzt vermutlich irgendwo bei Vorspeise oder Zwischengang. Mit deutlich mehr Struktur, mit Menschen, mit meinem Team um mich herum und auch mit einer Klarheit, was als nächstes kommt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit deutlich weniger emotionalem Gepäck auf der Rückbank. Und das war die Erkenntnis für mich, dass Weihnachten frei zu haben nicht automatisch heißt, dass es entspannter ist. Diese Tage können sehr, sehr lang werden, wenn man versucht, allen gerecht zu werden. Und dabei selbst die ganze Logistik, das Kochen, das Ankommen, das Mitfühlen und die Erwartungen auf seinen Schultern trägt. Und für uns war es nach den 3 Tagen Weihnachten, als wir dann nach Hause gefahren sind, sage ich ganz ehrlich, eigentlich der 27. war dann unser Weihnachten, wo wir zur Ruhe gekommen sind, wo wir entspannt haben und essen mussten wir nichts. Es gab aber noch eine 2. Erkenntnis, die ich ein paar Jahre später hatte. Da war ich nämlich Weihnachten Gast. Und das war nochmal anders. Also gerade dann, so wie es bei uns war, wenn man vor der Saisoneröffnung in einem Skigebiet landet. Also ein weiteres Weihnachten für uns als Familie war, dass wir Weihnachten immer mit Freunden in München gefeiert haben. Das ist seit den Jahren, die ich nicht mehr aktiv in der Gastro arbeite, wirklich zur Tradition geworden. Aber in diesem Jahr war das nicht möglich und so standen wir plötzlich vor der Frage, was machen wir denn jetzt? Jetzt muss man auch zugeben, wir waren mittlerweile zu dritt. Unsere Tochter war auf der Welt und sehr agil und quirlig und wir haben irgendwie so gedacht, wir haben noch nie so richtig Weihnachten so ganz alleine gehabt. Wir hatten eigentlich immer Freunde oder Familie irgendwie da und das wäre irgendwie schön gewesen, wenn wir das auch gehabt hätten, aber das sollte an diesem Weihnachten nicht so sein. Und dann haben wir gedacht, komm, wir fahren einfach schon am 23. nach Alpbach. Das ist unser kleines Domizil in Österreich, wenn wir zum Skifahren fahren. Wir fahren da zu Linda und Martin ins Rosmos und normalerweise sind wir dann praktisch nach dem Weihnachtsabend am 25. dort eingekehrt und dann hat die Saison dort auch gestartet. Aber wir hatten die Idee, dass wir diesmal früher losfahren, dass wir raus können und dass wir nochmal durchatmen und dass wir gehofft haben oder wir hofften, ein bisschen Ski zu fahren, bevor es so richtig voll wird zwischen den Jahren. Also habe ich bei Linda angerufen und ich hatte ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm, dass die erst am 25. überhaupt öffnen. Und sie hat es mir aber auch direkt gesagt, Maja, wir haben da eigentlich noch gar nicht auf. Wir sind im Haus, aber offiziell sind wir noch im Urlaub. Du weißt, wir müssen vorbereiten und ganz ehrlich, wir feiern auch den 24. als Familie. Okay, total verständlich, habe ich gedacht. Und das wird jetzt irgendwie schwierig. Und bevor ich das zu Ende denken konnte, sagte sie dann zu mir etwas, was mir bis heute im Gedächtnis bleibt. Wenn ihr wollt, könnt ihr trotzdem kommen. Euer Apartment ist ja fertig. Wir legen euch was fürs Frühstück rein und alles andere kriegen wir schon irgendwie hin. Wow, dachte ich, das ist Gastgeberkultur. Also nicht im, wir machen extra Programm, sondern im Sinne von, wir finden eine Lösung. Und zwar eine, die für uns alle passt, ohne dass sich da jemand verbiegen muss. Wir waren natürlich super dankbar für dieses Angebot und haben das dann auch angenommen. Sind also am 23. losgefahren, rüber über die Berge. Und als wir angekommen sind, lag sogar noch ein kleiner Weihnachtsgruß von Linda und Martin auf unserem Zimmer. Als wäre das so total selbstverständlich, obwohl sie ja eigentlich noch geschlossen hatten. Am 24. haben wir dann sehr entspannt Raclette gemacht und ich weiß auch noch, wie sie kurz vorher gefragt haben, bevor sie zur eigenen Familienfeier gegangen sind, ob wir noch irgendwas brauchen, Geschirr, Töpfe, ob sie uns Fleisch besorgen sollen. Und ich fand das total berührend, weil es ihr eigener Weihnachtstag war und sie haben trotzdem kurz vorher, bevor sie aus dem Haus sind, also aus dem Hotel raus sind, nochmal gefragt, ob wir irgendwas brauchen und ob bei uns alles okay ist. Ja, das ist für mich die Definition von Gastfreundschaft, die sich darüber Gedanken macht, wie sie es uns schön machen können und trotzdem auch für sich selber den Rahmen gesteckt haben, dass sie Weihnachten in der Familie feiern können. Und es hat mir nochmal gezeigt, wie flexibel und menschlich diese Branche ist, wie viel Herz in so echter Gastgeberkultur steckt und warum Weihnachten für uns eben nicht nur Hochbetrieb bedeutet, sondern manchmal auch genau diese kleinen Momente sind, für die wir dann dankbar sind. Beide Weihnachten haben wirklich den Blick für mich verändert. Und zwar habe ich ja viele Seiten von Weihnachten erlebt, in vollen Restaurants, den Gänseverkauf bei Herrn Reimann, in der Schwarzwaldstube mit wirklich enormen Druck, auch zeitlichen Druck, weil dort im Prinzip zwei Service auf hohem Niveau abgeliefert werden mussten. Das zeigt, dass Weihnachten viele Gesichter hat und jeder oder jedes davon, jedes Gesicht von dieser Art von Weihnachten, wie es in der Branche aussieht, erzählt auch immer ein bisschen was über die Branche, nämlich, dass sie wahnsinnig flexibel ist und dass nicht so richtig was planbar ist. Und mir ist auch wichtig, dass wir mal hinschauen in dieser Folge über das, was vielleicht viele Gäste denken oder was mir in meiner Beratung immer wieder begegnet oder wenn ich mit Freunden spreche, die nicht aus der Gastro kommen. Das, was mir immer so entgegenkommt, ist, dass viele denken, Weihnachten in der Gastro, da verdienen sie sich dumm und dämlich. Und das ist es leider nicht. Ich habe in den letzten Jahren viele Gastronomen beraten und wir haben Weihnachten mal durchkalkuliert. Warum ist es nicht das rentabelste Geschäft, wenn ich es nicht gut kalkuliert habe? Weil Feiertagszuschläge für die Mitarbeiter auf den Gastronomen zukommen, weil der Einkauf deutlich teurer ist als noch im Rest des Jahres. Wir haben mehr Vorbereitungszeit, weil wir teilweise zwei Services hintereinander schicken. Und ja, wir müssen uns auch viel mehr logistische Gedanken machen. Und wenn du ein Menü für Weihnachten machst, dann machst du das nicht zum Spaß. Du machst es, weil es sonst sich wirtschaftlich gar nicht darstellen lässt. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe viele Gastronomen beraten, die ja Weihnachten ein sehr, sehr gutes Geschäft haben. Und nur mal als Beispiel, ein Gastronom, der macht ca. 140 Gäste und am Ende, wir haben es dann durchkalkuliert, für beide Services sind knappe 300 Euro Gewinn übrig geblieben vor Steuern. Das war eine harte Realität, die uns aber nochmal gezeigt hat, dass wir in die Prozesse rein müssen, dass wir in die Strukturen nochmal rein müssen und dass wir zum Beispiel in dem Restaurant auf jeden Fall zwei Belegungen an Weihnachten brauchen und das nicht bedeutet hat, dass das ein Abkassieren ist. Für mich war das reine Mathematik und es war für dieses Haus die einzige Möglichkeit, auch allen Gästen, die nachgefragt haben, ob sie dort Weihnachten feiern können, überhaupt einen Platz zu geben. Und all diese wirtschaftlichen, organisatorischen und emotionalen Themen führen zu einem Punkt, über den relativ wenig gesprochen wird. Hinter all diesen Zahlen und Erwartungen steht ja vor allem eins, immer ein Team, das Weihnachten rockt, während andere feiern. Und genau da wird es ja oft auch erstmal richtig spannend. Die Stimmung in so einem Team an Weihnachten, will ich mal sagen, ist ein ganz eigener Modus. Du brauchst Konzentration. Du brauchst aber auch viel Humor und die Fähigkeit, Dinge gleichzeitig zu tun, ohne dabei den Überblick zu verlieren. Man steht da nicht einfach nur nebeneinander. Man trägt oder die Teams tragen so ein Fest gemeinsam. Ein Fest, das und das möchte ich hier nochmal sagen, für viele Gäste heilig ist. Und während draußen da Kerzen brennen und es gemütliche Weihnachtsstimmung läuft, brennt oft in der Küche oder im Backoffice eines Gastraums echt die Hütte. Und ich will mal so sagen, im Service ist spätestens ab 12 Uhr Schluss mit lustig und Romantik. Da stehen die Teams absolut im Feuer. Es gibt gar kein Warmwerden an Weihnachten, sondern die Ersten sind schon früher da. Sie wollen ihren Aperitif. Ne? Tisch 5 hat Sonderwünsche und der Tisch am Fenster möchte nochmal was fragen, nochmal ganz kurz eine Rückfrage. Irgendwer sucht übrigens immer einen Hochstuhl und viele Häuser haben gar nicht so viele Hochstühle, wie sie an Weihnachten gebraucht werden. Und man kann das, ich habe mal irgendwann gesagt, als wir in der Schwarzwaldstube zusammen gearbeitet hatten, das ist ein Service wie auf Steroiden. Also total gepowert, aber irgendwie in festlich. Und in der Küche sieht es nicht anders aus. Das ist vielleicht nicht Steroid, sondern das ist irgendwie so Lebensmittelindustrie auf Speed. Eigentlich ist die Küche so wie immer, aber sie muss einfach schneller sein als sonst. Alle müssen 120% geben. Eine wahnsinnige Geräuschkulisse ist da. Konvektomaten piepen ständig, Pfannen klirren. Der Ton ist rau, weil irgendwas hinter dir heiß ist. Wo ist Tisch 6? Wer hat die Klöße gesehen? Also irgendwie wird immer irgendwas geschrien und was komischerweise auch immer so mein Satz für Weihnachten ist, ich brauche noch Soße. Das ist das, was für mich auch immer so hängen geblieben ist. In fast jedem Restaurant, in dem ich war, hat irgendwie immer noch mal Soße gefehlt, obwohl wir von vornherein eigentlich genug eingeplant haben. Aber das war immer das, was wir gestern am meisten nachgereicht haben. Und so hat sich halt einfach ein ganz normaler Weihnachtswahnsinn oder Weihnachtsservice abgespielt. Gefühlt rennt das ganze Team einen Halbmarathon in einer Schicht und eben nicht auf der freien Fläche, nicht in der Natur, sondern zwischen Pass, Spüle, Tisch 8 und Kasse. Und das kannst du auch in keinem Fitnessstudio der Welt irgendwie so trainieren. Das ist schon ordentlich sportlich. Und dann gibt's aber auch diese Momente, wo dann der letzte Tisch draußen ist, der letzte Teller auch gespült ist. Ganz oft ist es so, dass sich die Küchenteams auch noch in der Spüle unterstützen. Das fühlt sich Irgendwie fühlst du dich so ausgelaugt an, ne? Die Schuhe, also irgendwann tun dir die Füße weh, weil die Schuhe vielleicht drücken. Auf jeden Fall brummt dir der Kopf und du schaust irgendwie so dann ins Team und alle haben so das gleiche Grinsen auf dem Gesicht. Ja, haben wir wieder geschafft. Wir wissen immer auch dann in dem Moment, es ist nur ein Teil von Weihnachten. Da gibt's noch einen weiteren Tag, den wir zu rocken haben und wir wissen auch immer, da gibt's kein großes Tamtam, da gibt es keinen großen Applaus, aber es war zumindest in den Teams, in denen ich arbeiten durfte, immer sehr viel Stolz, weil wir es konnten. Und weil wir hier ja auch so ein bisschen unter uns sind, habe ich mir überlegt, dass ich auch mal ganz offen ein paar Dinge anspreche, die Teams an Weihnachten wirklich nerven. Also es soll gar kein großes Drama werden, es sind einfach so typische Situationen, bei denen du in so einem Service innerlich kurz die Augen verdrehst, trotzdem weiter lächelst, aber dir wünschen würdest, dass es der Gast einfach mal weiß. Und ich habe den Podcast ja auch aufgemacht, um so Brücken zwischen den Teams und den Gästen und den Unternehmern zu schlagen. Und deswegen gebe ich euch mal meine Tipps mit, die Teams an Weihnachten wirklich nerven. Nummer 1, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt an Weihnachten, Unpünktlichkeit. Das ist an normalen Tagen schon sportlich, wenn sich Tischreservierungen verschieben, aber an Weihnachten ist das so ein bisschen wie ein kleiner Herzinfarkt. Du weißt, wenn Tisch 3 jetzt in 10 Minuten später kommt, dann fällt dir der komplette Ablauf wie so ein Dominospiel hinten um. Du kriegst das nicht mehr aufgefangen oder versuchst es natürlich die ganze Zeit aufzufangen, aber es bleibt so ein bisschen was auf der Strecke. Entweder der gute Service, das Wohlfühlen, weil Gänge einfach durchgepeitscht werden müssen, weil ganz oft ja der nächste Gast dann sehr pünktlich da sein wird. Also, wer pünktlich ist, macht auf jeden Fall Weihnachtswunder möglich, zumindest in der Gastronomie und für jeden Gastronomen, der eine zweite Belegung fährt. Nummer 2 von Dingen, die Teams an Weihnachten wirklich nerven, sind Menschen, die eigentlich keine Lust auf ihre eigene Familie haben und die das dann am Team auslassen. Das sind leider auch Klassiker und oft erkennst du die schon beim Reinkommen an der Tür. Und plötzlich bist du als Servicemitarbeitender oder als Gastgeber oft der Mittelpunkt einer Diskussion, in der du gar nicht vorkommst und in die du gar nicht rein wolltest. Also hier meine Bitte, und das sage ich mit ganz, ganz viel Liebe, wenn die eigene Familie an Weihnachten schwierig ist, dann ist das völlig normal. Das ist ja in jeder zweiten Familie so. Aber Es hilft niemandem, wenn ihr diesen Konflikt an den Service-Mitarbeitenden auslasst. Ich sag's mal so, wir können viel, aber wir sind nicht ausgebildet für Weihnachtsmeditations-Sonderfälle. Also schaut einfach, dass ihr als Familie, wenn es auch vielleicht ein bisschen anstrengend ist, dass ihr das für euch klärt und dass ihr in die Teams reingeht und ihnen die Arbeit einen Ticken leichter macht, weil ihr ein bisschen gute Laune verbreitet. Und Nummer 3 sind für mich und vielleicht auch für viele Teams, die sich jetzt hier wiedererkennen, diese Last-Minute-Sonderwünsche. Am meisten noch mit, das müsste doch gehen. Während die Küche da komplett auf Volllast läuft und du versuchst, das Haus nicht abfackeln zu lassen. Also dann sind diese Sonderwünsche einfach wie so ein Erdbeben. Und in einer perfekten Welt geht das auch. Aber das kannst du nicht schaffen, wenn du 140 Menschen gleichzeitig mit Menü beschickst und wenn die alle gleichzeitig essen wollen und die Küche praktisch im 3-Minuten-Takt irgendwelche Teller rausgibt. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr, liebe Gäste, im Vorfeld vielleicht einfach schon mal Bescheid sagt, wenn ihr wisst, dass es da für den einen oder anderen mit Allergien, Unverträglichkeiten oder vielleicht auch Sonderwünschen zu einer Herausforderung kommen kann. Und viele vergessen, dass, ich habe schon gerade gesagt, dass an Weihnachten alle gleichzeitig essen wollen. Und das wird oft vergessen, auch von Gästen. Weil das dauert natürlich und es ist viel voller als sonst. Natürlich brauchen dann gewisse Dinge auch ein paar Minuten länger. Und ganz oft ist es auch so, dass Menüs gar nicht so im klassischen Restaurantalltag geschickt werden wie an Weihnachten. Man kann das zwar gut vorbereiten, aber trotzdem braucht es einfach seine Zeit. Und das liegt nicht daran, dass da an der Theke sich ständig ein Aperol genehmigt wird und wir im Service die Zeit vergessen haben. Das liegt daran, dass wir einfach 80 oder 120 oder 140 Menschen gleichzeitig bekochen und trotzdem so tun müssen, als wäre es eine ruhige Familienfeier, weil das ist unser Anspruch. Das ist das, was wir vermitteln wollen in so einem vollen Restaurant. Und vielleicht einer der Tipps, auf den ich so ein bisschen sensibilisieren möchte, und damit auch Tipp Nummer 5, ist immer mal wieder, was zum einen mit Humor getragen wird, zum anderen aber auch zu einer gewissen Verletzung führen kann. Das ist das, wenn das Trinkgeld nicht zum Abend passt. Also wir reden da nicht von wenig. Wir reden dann, ich sag jetzt einmal, von 1,50 Euro bei einem großen Sechsertisch mit ordentlich Wein getrunken und einer ordentlichen Rechnung. Man weiß dann als Servicemitarbeiter gar nicht, ob man lachen, weinen oder sich bedanken soll. Und ja, Trinkgeld ist kein Muss. Und ich glaube auch nicht, dass es viele für Trinkgeld machen, aber es ist ein Zeichen, was wir in die Gastronomie geben können. Ein Zeichen dafür, dass man gesehen hat, dass viel Arbeit, Organisation, Stress und Herz in einem Weihnachtsservice steckt. Es geht gar nicht darum, groß aufzutrumpfen. Es geht ums Prinzip, Danke zu sagen und das egal in welcher Form. Und deshalb sage ich immer wieder, die meisten Gäste haben gar nicht den Einblick und haben auch keine Ahnung, wie knapp die Abläufe an diesen Tagen getaktet sind. Und ich nehme das auch niemandem übel, weil woher sollten sie es auch wissen? Aber ich finde, für alle Gäste, die das jetzt hier vielleicht hören, wenn sie verstehen, warum wir an Weihnachten in der Gastro so funktionieren, wie wir funktionieren, dann wird es für alle etwas entspannter. Also für uns als Teams und auch für sie oder für euch als Gäste. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es Pünktlichkeit, ein bisschen Geduld und ein ehrliches Lächeln. Weil Weihnachten in der Gastro ist kein Wellnessprogramm für niemanden, aber es kann wunderschön werden, wenn wir alle ein bisschen zusammenarbeiten. Und man darf nicht vergessen, in dem Moment richten die Teams euer Weihnachtsfest aus. Und wenn ihr dem Gastronomen ein bisschen entgegenkommt, dann wird es für beide Seiten ein richtig gutes Weihnachtsfest. Weil im Kern wollen wir ja alle dasselbe. Ein schönes, warmes, stressfreies Weihnachtsessen. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Teams in der Gastro es gleichzeitig für 80, 120 oder manchmal sogar 200 Menschen möglich machen müssen. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie gelingt Weihnachten denn in der Gastro überhaupt? Also nur darüber reden reicht ja nicht. Am Ende muss das Ding ja irgendwie laufen. Einer meiner Mentoren in meiner Zeit im Louis Jakob, Hendrik Thoma, hat immer gesagt, Mise en place ist was für Feiglinge. Und jedes Mal habe ich irgendwie gedacht, ja, Hendrik, und trotzdem hat die halbe Gastro dank Mise en place an Weihnachten einfach das Weihnachtsfest gerettet. Und deswegen sage ich heute, Mise en place ist keine Schwäche, es ist so ein bisschen Selbstfürsorge für jeden Gastronom. Es ist wichtig, dass ihr Rollen klärt, dass ihr kleine Speisekarten anbietet und auch schon das Thema Weine mit berücksichtigt. 2, 3 Weine, eine kleine Auswahl und ganz, ganz wichtig sind klare Abläufe. Ich finde immer, Weihnachten ist kein Tag für spontane Kreativität und auch nicht für große Weinempfehlungen. Weihnachten ist für mich immer ein Tag in der Gastro für Klarheit. Und das braucht eindeutige Stationen, eindeutige Zuständigkeiten und eindeutige Wege. Und je weniger diskutiert wird, desto ruhiger läuft es am Ende auch. Und ja, Menüs oder auch kleine Karten sind kein böser Trick und wir wollen da auch niemanden abzocken oder einschränken. Sie sind reiner Selbstschutz für den Gastronomen, weil man an Weihnachten nicht 25 Gerichte gleichzeitig in Perfektion rausballern kann. Das schafft niemand. Und auch 2-3 Weine zu empfehlen, die praktisch zu den Gängen passen, macht es einfach entspannter. Und das für viele, die da sind, für die Teams im Service, für die Küche und am Ende auch wirklich für euch als Gäste. Und dann gebe ich euch noch, liebe Gastronomen und liebe Teams, einen Tipp mit, der für mich jedes Jahr Weihnachten Wunder bewirkt hat. Und zwar, ruft eure Gäste vorher an. 2-3 Tage, bevor sie ins Restaurant kommen, geht nochmal die Reservierungsliste durch. Das haben wir immer gemacht. Kommen alle wirklich? Gibt es irgendwelche Essenswünsche, die schon vorher geregelt werden können? Gibt es Allergien? Werden die berühmten Hochstühle, Kinderstühle benötigt und ist die Uhrzeit so fix, wie wir sie aufnotiert haben? Oder können wir da vielleicht auch noch justieren, dass wir sie vielleicht eine halbe Stunde vorher bestellen, weil es einfach ein größerer Tisch ist, und da in die Kommunikation gehen mit den Gästen und denen erklären, wenn ihr eine halbe Stunde vorher kommt, ist es für euch deutlich entspannter, sofern sie im ersten Slot sind. Und ja, ihr rettet euch damit die halbe Logistik und man erspart sich einfach, ich sag jetzt mal, 47 Überraschungen, die überhaupt niemand an Weihnachten braucht. Und ein weiterer Tipp oder zumindest das, was mir geholfen hat an Weihnachten, das waren so Dinge, die nach außen klein wirken, aber im Team haben wir richtig viel ausgemacht haben. Wir haben zum Beispiel in meinen Teams vorher, bevor das halt losgehen, gemeinsam gefrühstückt, vor dem ersten Service. Ein kurzer Moment, um nochmal durchzuatmen, um auch nochmal so ein bisschen Weihnachten im Gasthaus zu feiern und dann gemeinsam reinzustarten. Wenn das nicht möglich war, gab es so kleine Pausen zwischen den Belegungen. Die haben wir uns ganz bewusst genommen. Wir haben die Türen geschlossen gelassen und haben einmal durchgeatmet zwischen den zwei Services, auch damit niemand komplett durchknallt. Und ganz ehrlich, dieser Moment am Ende, wenn alle nochmal kurz zusammenkommen, der Gastraum plötzlich leise wird und jeder diesen Stolz, von dem ich vorhin gesprochen habe, spürt, dann ist es gar nicht kitschig, sondern es ist wirklich dieses, ja, wir haben es gemeinsam gewuppt, und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und das ist auch so ein bisschen Belohnung für die Zeit, wo andere vielleicht zu Hause mit der Familie das Weihnachtsfest feiern. Was ich aber auch sagen möchte, ist, Weihnachten ist für mich immer auch ein Tag, der bedeutet ganz viel Führung. Es ist der Tag, wo wir als Führungskräfte Ruhe ausstrahlen müssen, wo wir klare Ansagen machen müssen und wo wir auch die Wertschätzung besonders zeigen dürfen. Dinge, die an normalen Tagen nerven, werden an Weihnachten, so habe ich es erlebt, zu Flächenbränden. Also da ist es ganz, ganz wichtig, vorher alle Unstimmigkeiten, alle Konflikte, alle Sachen, die das ganze Jahr vielleicht irgendwie oder sich in diesem Monat angestaut haben, dass man die lieber vorher bespricht, anstatt hinterher so einen großen Flächenbrand zu löschen. Ich möchte sagen, dass das unterm Strich gelingt Weihnachten nicht durch Zauberfee und einen Zauberstab. Also es ist keine Magie. Ich glaube, dass Weihnachten dann gut gelingt, wenn wir eine gute Vorbereitung haben, wenn wir klare Strukturen haben, wenn wir, und da sind wir als Führungskräfte gefragt, für eine gute Stimmung im Team sorgen und ein Team, das am Ende genau weiß, wir ziehen hier heute alle an einem Strang. Und Weihnachten gelingt auch, wenn ihr, liebe Gäste, den Teams in der Gastro an Weihnachten etwas Gutes tun wollt. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn ihr pünktlich seid, wenn ihr freundlich seid und wenn ihr ein bisschen Geduld mitbringt und das Wichtigste vielleicht auch noch, dass ihr euren Familienstress nicht an den Menschen auslasst, die euch euer Weihnachtsfest ermöglichen. Wenn ich heute an diese Weihnachtstage zurückdenke, also an das Klischee, an den 24. mit Gänsebergen und Barfußbodo, an die Kollegen, die damals unter hohem Druck alles gegeben haben und an Gäste, die uns ihr Fest anvertraut haben, dann wird mir auf jeden Fall bewusst, Weihnachten in der Gastronomie hatte nie wirklich Glamour. Es war eine harte Arbeit mit viel Tempo, aber auch immer sehr viel Humor und mit einer ordentlichen Portion Improvisation. Und vielleicht bleiben mir diese Tage genau deshalb so im Kopf, nicht weil alles so perfekt gelaufen ist, sondern weil man sieht, wie viel Haltung auch in dieser Branche steckt. Wie Teams zusammenhalten, wenn es wirklich eng wird. Das ist das, was wir besonders gut können. Wenn man sieht, wie Abläufe funktionieren, obwohl eigentlich alles gleichzeitig passiert und wie echte Gastgeberkultur entsteht. Also nicht durch Perfektion, sondern durch die Menschen, die es möglich machen. Ich wünsche euch, liebe Gastronomen und auch euch, lieben Gästen, aber vor allen Dingen euch Gastronomen, ein Weihnachten, das sich wirtschaftlich trägt und dass zum einen eure Zahlen passen und dass ihr aber auch menschlich an Weihnachten gut miteinander seid. Also ich wünsche euch ein Weihnachten, das sich nicht nur wirtschaftlich trägt, sondern auch euch menschlich gut tut. Und ich glaube, dafür braucht es klare Abläufe, faire Schichten und Gäste, die wissen, dass hinter dem Fest echte Menschen stehen. Und vielleicht habt ihr in diesem Jahr auch so einen Moment, der euch daran erinnert, warum diese Branche einmal gewählt habt oder warum ihr ihr treu geblieben seid. Mir ist das in der Vorbereitung dieser Folge wieder sehr, sehr bewusst geworden. Und mein Royal to go heute ist der sogenannte Pre-Call. 2-3 Tage vorher alle Gäste anrufen, Personen, Zeiten, Allergien, Menüwünsche, abfragen. Das klingt jetzt total unspektakulär, aber ich sag's euch, es rettet euch den totalen und mehr als den halben Weihnachtsstress. Wenn ich so ein Bild bauen darf, dann ist so ein guter Pre-Call wie sauberes Mise en Place. Wenn er steht, dann wird der Rest deutlich einfacher und leichter. Das war's für heute bei Kirsch Royal. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, ein Abo. Und wenn ihr sie an Menschen weitergebt, die Weihnachten in der Gastro vielleicht genauso lieben, wie ich es geliebt habe, oder die es einfach nur aushalten oder die Weihnachten so feiern, wie wir das hier in unserer Folge heute gemacht haben. Ich wünsche euch, liebe Teams, gute Vorbereitung, starke Nerven und ein Team um euch herum, das Weihnachten, ja, für euch, dass es genauso gut ausgeht wie für eure Gäste. Danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch.